Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Spinn- und Strick-Podcast aus Berlin. Ich bin die Distelfliege oder Ziska und ich habe für euch heute die Episode Nummer 78. Es gibt wieder die üblichen Segmente in meinem Podcast, nämlich was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und Teechen. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt das Audio richtig eingestellt. Es scheint, also die Kurve sieht mir ganz okay aus. Ich riskiere es mal und mache kein Probe hören und nehme das jetzt einfach durchgängig so auf. Ich stricke gerade nebenher und habe mich gerade gleich verstrickt. Ich erzähle euch später, was ich stricke. Jetzt komme ich erstmal zu ein bisschen Housekeeping. Ich bin wieder mal nicht so doll vorbereitet. Ich hatte heute eigentlich die Wahl, gar nicht aufzunehmen oder eben schnell aufzunehmen und vorher halt nur das Nötigste zu recherchieren und nachzugucken. Und deswegen konnte ich nicht nochmal im Einzelnen die Kommentare zu unserer Mütter- und Feminismus-Episode durchgehen. Aber ich fand auf jeden Fall, es war super nett, dass ihr euch auch hauptsächlich im Blog gemeldet habt. Weil Maria, die mit mir aufgenommen hat, ist ja nicht bei Ravelry und dann kann sie das ja auch lesen. Ja, auf jeden Fall hätten wir total noch, also haben wir es natürlich nicht geschafft, innerhalb von einer Stunde so ein Thema irgendwie erschöpfend zu behandeln. Und es gibt da bestimmt noch einiges und diejenigen von euch, die selber Mütter sind oder Kinder betreuen, haben da bestimmt ganz schön viel noch zu sagen. Aber ich denke mal, so für die kurze Zeit haben wir es schon ganz gut hingekriegt und es hat mir auch sehr Spaß gemacht, mit Maria aufzunehmen. Ja, und die Kommentare und so haben mich auch sehr gefreut. Ich wollte mich auch bedanken fürs Flattern natürlich. Und da mache ich dann, ich denke mal, am Ende des Monats werde ich dann immer mal gucken und dann namentlich so eine Flatter-Dankesliste nennen, wie es letzten Monat auch schon war. Das hat ganz gut, fand ich ganz gut. Und was mir eingefallen ist, was ich gar nicht gemacht habe, ich wollte eigentlich auf meinem Podcast namentlich den Leuten danken, die für unsere Katzenrettungsaktion gespendet haben, nämlich für den Robin, den Kater von einer Freundin von mir, der in die Tierklinik musste und wo die Behandlungskosten dann auf einmal so hoch wurden, dass sie es nicht mehr hätte bezahlen können. Und der Kater ist dann leider gestorben. Also es war total tragisch. Sie hätte ihn abholen dürfen. Er war schon sozusagen entlassungsbereit erklärt worden. Und ich bin dann mitgefahren, wir sind hingefahren. Und dann hatte das die Tierklinik Abendschicht übernommen und die haben dann gesagt, sie finden, der ist eigentlich gerade so unfit und deswegen würden sie ihn gerne noch eine Nacht beobachten und das stellte sich dann heraus als irgendwie eine Folgeinfektion. Auf jeden Fall war alles, war der ganze Bauch entzündet von dem Kater und der ist dann am Morgen schon gestorben und damit war es leider umsonst gewesen, also dass wir halt alle die Daumen zwar gedrückt hatten, aber es hat halt nicht sein sollen. Und auf jeden Fall hat unsere Sammelaktion trotzdem noch was gebracht, nämlich dass meine Freundin dann nicht noch auf den ganzen Schulden sitzt, zusätzlich zu dem Tod ihres Katers. Und wir hatten dann noch, glaube ich, irgendwie 46 Euro über. Also die sind überzählig gespendet worden und die haben wir dann an die Notfälle Osnabrück gespendet, wo halt auch die Spinnert von Spinnert und Gewollt mitmacht bei der Initiative, und dann kommt es wenigstens noch anderen Katzen zugute. Ja, das war leider das traurige Ergebnis, aber ich wollte mich trotzdem bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Ihr wart echt super. Was steht hier noch? Das war's, glaube ich. Nee, ich wollte noch sagen, ich war in der Zeitung. Und zwar gibt es so eine Handarbeitszeitschrift, die nennt sich Handmade Kultur. Und da hatte ich eine Interviewanfrage per E-Mail gekriegt. Und wir hatten, und nicht nur ich, sondern auch Tini von dem Zwillingsnadel-Podcast, die Frauen vom Fadenliebe-Podcast, Susanne von Handgemacht natürlich und ich. Und wir sind da total nett. Wir haben da Fotos hingeschickt, und damit das, glaube ich, alles so einheitlich aussieht, das Artikellayout, hat dann irgendwie eine Künstlerin unsere Fotos so ein bisschen künstlerisch durch so ein paar Fotofilter laufen lassen. Und dann waren da so nette Grafiken von uns drin und halt so ganz kurz aus unseren Interviews, so nett. Ja. Und das war's mit dem Housekeeping, und dann fange ich mal an mit dem Stricken. Ich stricke jetzt gerade auch nebenher, und zwar ein Lefty von Martina Behm. Das ist ja die Queen der kraus-rechts gestrickten Halstücher. Jetzt musste ich gerade total niesen, habe aber gerade noch auf Pause gedrückt und deswegen musste ich jetzt gar nichts rausschneiden. Also Martina Behm, die Königin der Halstücher, und ich hatte den Lefty schon ge mal gekriegt als Podcasting-Fan-Geschenk. Und jetzt habe ich wieder nicht geguckt, von wem das da war. Und über Teenie habe ich gehört, weil ich bei den Knitmore Girls, das ist dieser super tolle englischsprachige Podcast, den ihr sicherlich auch alle kennt. Ich bin ja bei den Knitmore Girls total hinten dran gekommen und bin nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und deswegen bin ich gerade, habe ich auch verpasst gehabt, dass sie einen Knit-Along machen von Martina Behm Strickmustern, und die nennen das Behm-Along. Und davon habe ich erst durch Tini erfahren, durch ihre Folge, und dann habe ich mir schon gedacht, ich sollte eigentlich da mitmachen und endlich den Lefty anschlagen. Da hätte ich total Lust zu, und ja, das habe ich dann bis jetzt noch nicht gemacht. Und dann dachte ich immer, ja, jetzt machst du es einfach mal, und habe mir dann mit etwas Komplikationen das Garn rausgesucht. Das war nicht so leicht, weil ich dachte eigentlich, das wäre so für die übliche Sockenwollmenge. Und ich hatte halt auch schon einen Strang von meinem handgesponnenen dafür. Ah, jetzt weiß ich, warum ich hier falsch. Ah, ich habe schon wieder falsch gestrickt. Ich hätte eine abketten müssen. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückstricken und dann. Aha, genau. Abketten hätte ich eine müssen. Ja. Wo waren wir? Also, ich hatte schon einen Strang von meinem Handgesponnen dafür zurechtgelegt. Und als ich dann das Strickmuster geöffnet habe und gelesen habe, da dachte ich so, ach du Kacke, das ist ja für eine Wollmeise. Und Wollmeisenstränge sind 150 Gramm und haben auf jeden Fall mehr Lauflänge als diese 100 Gramm Sockenwolle, die wir so sonst haben. was leider dazu geführt hat, dass mein handgesponnenes Garn, was ich verwenden wollte, nicht gereicht hätte für die Tuchgröße auf dem Bild. Also Martina Behm schreibt zwar, man kann auch jede Menge Garnes verwenden und dann eben so lange stricken, wie es reicht, dann wird das Tuch eben größer oder kleiner. Aber ehrlich gesagt, reizen mich so ganz furzkleine Halstücher, die eher so Schmuck als Wärme spenden, das reizt mich einfach nicht. Es sollte schon dann ein Tuch sein, was auch den Hals umschlingt und was dann halt auch wärmt und so, nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Deko. Tralala. Jetzt habe ich hier irgendwas wieder falsch gemacht. Nee, jetzt bin ich richtig. Ja, und dann hatte ich erst gedacht, okay, dann schlage ich es doch nicht an. Und dann habe ich noch andere handgesponnene Garne dazu kombinieren wollen. Und letztendlich bin ich bei der Entscheidung gelandet, dass ich das Garn aufbrauchen werde und dann am Ende so einen Übergang stricken werde zu einem ähnlichen, dunkleren Garn. Und dann halt einfach damit weitermachen und sehen, wie es wird. Und dieses Garn, zu dem ich nachher überleiten werde, wenn das erste alle wird, das verwende ich jetzt schon in den Blättern. Oh, jetzt habe ich auch noch die falsche Blattfarbe benutzt. Ich bin echt ein Eumel, ey. Nee, das Blatt lasse ich jetzt so. So ein Quatsch, echt beim Podcasten stricken. Es macht halt so einen Spaß, aber man sieht's nachher halt auch am Strickstück. Genau, das Garn, was ich verwende dann, das kommt jetzt schon in den Blättern, weil das Lefty ist ja so ein Tuch, was so eine Blätterkante hat, wo so kleine kraus rechts gestrickte bunte Blätter auftauchen. Und ich denke, das könnte total gut werden, wenn man dann eine Farbe, die schon mal aufgetaucht hat, wenn sich das dann dahin überleitet. Und dann mache ich vielleicht noch Blätter in der ersten Hauptfarbe und heb mir dann halt noch so einen kleinen Rest von auf, um eben Blätter davor zu stricken. Mal gucken. Auf jeden Fall ist die Entscheidung jetzt gefallen und dabei muss ich auch bleiben. Weil jedes Blatt, was du strickst an so einem Lefty, bedeutet zwei Fäden zu vernähen. Und ich stricke die jetzt ein. Und ich habe aber auch schon einige mit der Stopfnadel vernäht. Und das würde dann bedeuten, dass wenn ich es aufziehen würde, dass dann diese vernähten Fäden eine Komplikation wären. Also ich könnte das Tuch jetzt nicht mehr auftrennen, es muss jetzt gut werden. Ja, das war's vom Lefty. Was ich fertig gestrickt habe, sind die Spiralsocken ohne Ferse. Die habe ich nach so einem Buch gestrickt, was auch so heißt. Und das Prinzip basiert eben darauf, dass man irgendwie ein Rippenmuster strickt und das dann immer versetzt um eine Masche, so dass das Rippenmuster um den Fuß herum spiralt. Und es soll halt angeblich bewirken, dass der Fuß, die Socke sich irgendwie allen Ecken und Kanten des Fußes anpasst und deswegen braucht man keine Ferse. Es bilden sich sowieso dann keine Falten und alles. Es würde dann total gut gehen und ich habe dann eine Socke anprobiert und tatsächlich geht es, aber ich finde so richtige Socken mit Ferse schon besser. Und ich werde die jetzt hier behalten und so als Gästesocken, weil wenn die keine Ferse haben, dann kann sich die Person, die die dann braucht, so als Haussocken anziehen und die würden dann immer passen. Und wenn ich krieg jetzt nicht so oft Gäste, ich kann mir aber vorstellen, dass ich sozusagen, wenn ich denn mal Besuch kriege, dass die Person die dann Geschenk kriegt und dann stricke ich mir neue Gästesocken für die nächste Person, die ich als Besuch bekomme. Und ja, Das passiert wirklich so selten, dass ich gerade gar nicht weiß, wann ich zum letzten Mal so richtig Besuch hatte, der so ein paar Tage geblieben ist. Wow, was bin ich ungesellig. ja, und das war es, glaube ich, auch beim Stricken. Also ich würde die Spiralsocken mit dem Fazit so lala bedenken. Die Leute, die sie gesehen haben, die ich kenne, fanden die Farben total super, waren total begeistert und von daher bin ich ja zufrieden. Ja, dann kommen wir jetzt zum Spinnen und ich dachte mir, ich rede anlässlich des Lefty aus handgesponnenem Garn mal grundsätzlich über Sachen wie, wie entscheide ich mich für eine Nadelstärke für mein handgesponnenes Garn und welches Muster ist für mein handgesponnenes geeignet. Also wenn jetzt ein Strickmuster eine bestimmte Stärke von Garn vorsieht, wie kann ich dann mein handgesponnenes aussuchen, dass es übereinstimmt? Und ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, man macht einen sogenannten Reps per Inch Vergleich. Reps per Inch ist eine Maßangabe für die Dicke des einzelnen Fadens. Und das wird gemessen, indem man guckt, wie viele Fäden oder wie viele Wicklungen des Garnes nebeneinander auf die Strecke von einem Inch passen. Und das kann man dann zum Beispiel vergleichen mit den Reps per Inch von einem gekauften Garn. Und dann kann man auf dem gucken, was für dieses gekaufte Garn für eine Nadelstärke empfohlen wird. Was natürlich das übliche Problem nicht ausschließt, nämlich, dass für gekaufte Garne immer Nadelstärken empfohlen werden, die für mich total unrealistisch sind, weil ich locker stricke. Also die die großartige Elizabeth Zimmerman hat mal gesagt, dass das, was auf der Banderole als Nadelstärkenempfehlung steht, das ist immer die Nadelstärke, die man braucht, um das Maschenbild zu bekommen, wenn man den Faden immer so fest anzieht, dass wirklich kein bisschen, also bis die Maschen quasi auf der Nadel festfrieren und man sie gar nicht mehr bewegen kann. Also das ist praktisch das kleinste Maschenbild, was man mit dieser Nadelstärke überhaupt hinkriegen kann, ohne sich die Finger zu brechen, das wird dann auf der Banderole als Nadelstärkenempfehlung angegeben und da wird dann diese Maschenprobe angegeben, was man mit der und der Nadelstärke angeblich aus dem Garn rausbekommt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus beschrieben, aber ich persönlich habe eine völlig andere Nadelgröße als das, was auf der Banderole steht. Und man kann das aber trotzdem, wenn wir halt vorher dem Spinn schon gestrickt haben und unsere Erfahrungen gemacht haben, was wir sozusagen individuell für Nadelstärken brauchen, wenn die Empfehlung nicht stimmt für uns. Vielleicht stimmt sie ja auch für euch. Auf jeden Fall können wir dann mit Hilfe dieser Wraps per Inch unser handgesponnenes mit kommerziellem Garn vergleichen und dann sozusagen danach gehen. Es gibt auch bei den meisten Strickmustern eine Garnempfehlung und da würde ich genauso sagen, dass das gut ist, um so einen Vergleich zu machen zwischen dem handgesponnenen und dem kommerziellen. Und jetzt hat man bei Ravelry oft das Problem, dass Muster aus nicht in Deutschland entworfen werden oder in Europa und deswegen die Garnempfehlungen manchmal Garne sind, die hier nicht erhältlich sind. Dann kann ich halt auch schlechten Vergleich damit machen. Und Das Problem bei Ravelry ist auch, dass die Reps per Inch Angaben, die bei manchen Garnen stehen oder die auch in diesem Dropdown-Menü stehen für angebliches Fingering und Sportweight, nicht stimmen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt und ich glaube auch andere, ich glaube Susanne hat auch die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass bei Ravelry zum Beispiel bei 14 Reps per Inch ist das sogenannte Fingering Weight beziffert. Das ist die Sockenwollstärke. Und wenn du diese 14 Reps per Inch beim Spinnen erreichst, also gemessen erreichst und sagst so cool, jetzt habe ich Sockenwollstärke, jetzt kann ich mir Sockenwolle selber spinnen und dann strickst du aus dem Zeugen Socken und wunderst dich, warum 100 Gramm nicht mal halb reichen. Und warum die Socken so dick werden und warum das alles von hinten und vorne nicht stimmt, na ganz einfach, weil 14 Reps per Inch keine Sockenwollstärke ist. Also wenn du jetzt mal so eine richtige Sockenwolle nimmst, eine gekaufte und die um ein Stöckchen wickelst und dann die Reps per Inch abzählst, dann kommst du so auf über 20 und nicht auf 14. Also würde ich jetzt nicht nach den Reps per Inch gehen, die in der Ravelry-Datenbank stehen, sondern tatsächlich selber nachmessen. Und jetzt war ich genau bei was passiert, wenn jetzt die Garnempfehlung ein Garn ist, was hier nicht erhältlich ist, was mache ich dann? Dann gibt es bei Ravelry, wenn man jetzt ein Strickmuster stricken will, was einige Leute schon gestrickt haben, gibt es auf der Strickmusterseite so einen Menüreiter, der nennt sich Yarn Ideas. Und wenn ich den anklicke, dann kommen so die 20 beliebtesten Garne, in denen dieses Muster gestrickt wird. Und da sind dann auf jeden Fall nicht immer die richtige Dicke dabei, aber auf jeden Fall Garnstärken, in denen es möglich ist, sowas zu stricken. Man kann sich dann auch ansehen, wie die Stücke aus diesem Garn aussehen. Und wenn man in diesen Yarn Ideas ein Garn findet, was hier erhältlich ist, könnte ich das im Wollladen zum Beispiel ausfindig machen und da einen optischen Vergleich ziehen. Aber ich habe tatsächlich so ein Reps per Inch Tool und das war so eine App für den iPod Touch. Die nennt sich iSpin Toolkit. Und die Angaben, die da drin stehen zum Reps per Inch, die scheinen so ziemlich korrekt zu sein. Also da wird praktisch dieses Fingering Weight zum Beispiel auch mit 20 bis 22 WPI angegeben. Und es hat es auch. Von daher gehe ich dann oft nachdem, wenn jetzt zum Beispiel ein Pullovermuster nach einem sogenannten Worsted Weight fragt, also es ist jetzt blödes Denglisch, also wenn jetzt ein Worsted Weight empfohlen wird, um das Pullovermuster zu stricken, dann gucke ich in der Tabelle von dem iSpin Toolkit, wie viel Reps per Inch ein Worsted Weight normalerweise hat. Und dann suche ich mir eins von meinen Garnen raus, was so in dem Bereich ungefähr liegt. Und dann muss ich natürlich eine Maschenprobe stricken mit Nadeln, die mir so taugen. Und wenn mir das Maschenbild dann so gefällt und ich auf die Maschenprobe komme, dann kann ich das handgesponnene Garn dafür benutzen. Es gibt natürlich noch außer der Dicke des Garns noch ganz viele andere Kriterien, die dazu dienen, das richtige Garn mit dem richtigen Muster zusammenzuführen. Da gibt es auch ein Kapitel in dem super, super Strickbuch Little Red in the City von Isola Teague, wo es um Garne geht, die so mehr Drape haben und es geht um Garne, die mehr Elastizität haben und was für was geeignet ist und so. Ja. Und das würde jetzt hier aber ein bisschen den Rahmen sprengen und deswegen lasse ich das erstmal vielleicht ein anderes Mal. Ja, das war's dann vom Spinnen. Und da ging es jetzt nur um, wie kriege ich das mit der Stärke meines Garns hin und wie entscheide ich mich, welche Garne zu dem Strickmuster passen von meinem Handgesponnen und was ich für eine Nadelstärke nehme. Ja, und dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung. Ja, ich wollte hier mal über was Aktuelles sprechen, was leider nicht so erfreulich ist. Und zwar, letzten Monat haben das vielleicht einige von euch, die auf so sozialen Netzwerken wie Facebook sind, mitgekriegt. Da ging halt so ein Artikel rum über die Atomkatastrophe von Fukushima. Habe ich da letztes Mal schon drüber geredet? Ja, da ging jedenfalls so ein Artikel rum, der handelte, der war so ein bisschen betitelt, wir stehen jetzt vor dem möglichen Ende der Menschheit, bla bla bla. Und ich finde so, wir sind jetzt als Ökos oder halt Menschen, die sich so für Ökologie interessieren, sind da oft sehr empfänglich dafür, gerade so für Anti-Atom und so. Und deswegen wurde das Teil in meinen Kontakten leider auch ziemlich häufig geteilt. Und ich dachte mir, ich recherchiere dem jetzt mal einen Tick hinterher. Und um zu gucken, was es mit diesem Artikel eigentlich auf sich hat. Weil ich finde halt gerade so Artikel, die viel Panik machen oder Artikel, die einen mutlos machen oder Artikel, die ja, nicht überprüft werden. Die können einem halt, anstatt Ideen zu geben und Kraft, was zu verändern, können sie einem viel Angst machen und Kraft halt auch wegnehmen. Und deswegen, wenn mir sowas in meine Timeline reingespült wird, dann neige ich oft dazu, das nachzurecherchieren und dann meine Ergebnisse auch den Leuten mitzuteilen, damit die das nicht unbedingt noch weiter teilen, falls es falsch ist, oder dass sie vielleicht auch teilhaben können an weniger Panik und weniger Verzweiflung, was ja immer ganz gut ist. Okay, also. Ich habe ein paar Artikel gefunden, die diesem Artikel skeptisch gegenüberstanden. Und Folgendes kam dann so ans Licht. Und zwar, es ging 2012 schon mal so was Ähnliches rum, dass die Menschheit vor dem Untergang stünde wegen Fukushima. Und da war die Quelle der sogenannte Kopfverlag. Der Kopfverlag ist so relativ bekannt unter Leuten, die gegen Antisemitismus und Verschwörungstheorien sind. Das ist nämlich der Verschwörungstheorie-Verlag. Also, wo man dann sagen kann, das ist zutiefst antisemitisch, sehr reißerisch und einfach ein richtig widerlicher Verlag für mich, weil ich finde es halt furchtbar, wenn so Verschwörungstheorien dann auf Kosten anderer Menschen in die Welt gesetzt werden, die eigentlich nur Angst machen. Und ja, dann dachte ich, ach ja, der Kopfverlag, da dachte ich mir schon, dass die sowas schreiben. Ja, Eva Herrmann uns Ex-Moderatorin, die dann irgendwie so ein total antifeministisches Buch mal geschrieben hat und sich später auch ganz furchtbar verstiegen hat, die ist dann auch in irgendeinem so Verschwörungstv vom Kopfverlag, hat die irgendwie einen Job gefunden und schreibt da jetzt irgendwie zurück ins Licht Bücher für die, wo ich denke, so, was, was ist denn bei der durchgebrannt, ey? Egal, sollte ja um Fukushima gehen. Und eine Anti-Atom-Kraftseite, wo so ein, ich glaube, das war von einem Typen der Artikel, der meinte, das würde eigentlich die AtomkraftgegnerInnen diskreditieren, wenn man solche undifferenzierten und unbelegten Panikmacherartikel verbreitet. Dann könnten sozusagen Atomkraftbefürworter sagen, ja, die haben ja alle total Unrecht. Ja, Greenpeace soll sich davon auch distanziert haben. Und also es ist zweifellos so, dass die Situation in Fukushima furchtbar ist und sehr gefährlich. Und sie bedroht tatsächlich Tausende von Menschen und den gesamten Norden Japans, wenn es da noch mal richtig schief geht. Das heißt aber nicht, dass diese Weltuntergangsszenarien irgendeine Grundlage haben. Es gibt zum Beispiel einige Leute, die das nochmal nachgerechnet und recherchiert und widerlegt haben. Da habe ich zum Beispiel so einen AG-Nuklearier der Piratenpartei, die da aber inzwischen mit der Piratenpartei nichts mehr zu tun hat. Die hat aber noch im Piraten-Wiki einen Artikel, wo dieser Weltuntergangsszenario Fukushima-Artikel nochmal durchrecherchiert wurde und immer Strand steht, was Fakt ist und was eben eine falsche Behauptung ist und warum. Und die haben halt auch erklärt, woher der Artikel eigentlich kommt und was für einen Weg der genommen hat. Und das ist auch ganz interessant. Also es hat wohl ein Atomgegner aus den USA, der aber selber jetzt nicht so die Ahnung von Kernphysik hat. Das ist Harvey Wasserman, heißt der. Wasserman. Und er schrieb den Text und der wurde auf Deutsch übersetzt von netzfrauen.org. Und dann wurde er kopiert von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass dann die meisten Leute dachten, die deutschen Wirtschaftsnachrichten hätten den Artikel verfasst oder halt verbreitet. Und dass es eigentlich die Netzfrauen waren, wird mal wieder nicht genannt. Also es ist dann immer hoho, irgendeine Typenzeitung, muss ich jetzt mal feministisch anmerken. Aber die Netzfrauen haben das wohl auch nicht so genau überprüft, haben, da hat dann eine den übersetzt und seitdem kursiert der halt wie wild im Netz herum. Ja, mir fällt dazu auch ein bisschen ein, dass ich mich manchmal frage, ist es denn eigentlich nicht schon schlimm genug in Fukushima? Ist es nicht total krass, dass irgendwie wirklich das Leben und die Gesundheit von Tausenden in Japan bedroht sind und dass es sowieso wahrscheinlich klar ist, dass irre viele Menschen gar nicht mehr in ihre Dörfer zurückkehren können und dass das so unwichtig ist, dass wir es nötig haben, tatsächlich so einen Weltuntergang und wir sind alle am Arsch-Szenario, zu verbreiten. Es kann sein, dass es hier irgendwelche Konsequenzen und Folgen gibt, aber die sind wahrscheinlich ziemlich gering. Also darüber ging es dann auch nicht unbedingt. Und also wir sind jetzt nicht in Gefahr davon, alle zu sterben. Und ja, ich denke mir, es muss auch nicht so übertrieben werden, weil die Katastrophe ist echt schlimm genug und das ist ja immer noch nicht raus, ob es tatsächlich und wie das Ganze irgendwann mal eingedämmt werden kann. Und da sollte meiner Meinung nach die Solidarität halt wirklich den Betroffenen gelten und statt dass man sich selber in so einer Panikmache zu Mitbetroffenen hochstilisiert. Ja, und dann finde ich es natürlich auch gut, dass es doch nicht so schlimm ist, wie es erst erscheint und dass man doch nicht so eine Angst und Panik zu haben braucht, wie das so vorkam, wenn man den Artikel zuerst liest. Ja, das war's also von der urbanen Selbstversorgung. Da ging es darum, dass wir doch nicht alle sterben müssen. Ja, dann komme ich jetzt zu, was ich gerade toll finde. Und da wollte ich einen kleinen Reisebericht abgeben von Amsterdam, wo ich nämlich am letzten Wochenende war. Ja, ich war nicht so richtig für mich da, sondern mein Lebensgefährte und seine Mama haben runden Geburtstag gefeiert. Also sie haben nicht am gleichen Tag Geburtstag, aber sie hatten beide dieses Jahr einen runden. Und dann sind wir da hingefahren und haben halt so ein Wochenende, ein bisschen so ein Städtewochenende gemacht. Und das war sehr schön. Ich habe ganz viele Fotos gemacht, auch aber leider nicht ganz so viele, wie ich vielleicht manchmal gewollt hätte. Aber man muss auch mal irgendwie genießen, ohne immer nur hinter der Kamera zu klemmen. Und ja, ich bin, es ist halt eine total schöne, romantische Stadt. Also so diese Altbauten, so die ganzen schiefen, schmalen Grachtenhäuser sind total schön. Und ich als Fahrradfreak, ich liebe ja auch die Fahrräder. In Amsterdam, da lassen halt die meisten Leute ihre Fahrräder nicht draußen stehen, außer es sind eben solche Hollandräder, also so meistens mit 3 Gängen oder gar keinen Gängen und schon etwas älter. Und die sozusagen die guten Fahrräder, die schnelleren und die Tourenräder, die stehen dann bei den Leuten in der Wohnung, weil sie sonst wahrscheinlich geklaut würden. Amsterdam ist eine richtige Fahrradstadt und man sieht so am Bahnhof wirklich tausende Fahrräder auf einen Haufen stehen. Und es ist, wenn du zu, also wenn man so zu Fuß unterwegs ist in Amsterdam, ist es ganz schön schwierig, erstmal sich dran zu gewöhnen, dass Fahrräder auch Fahrzeuge sind, die im Straßenverkehr beachtet werden müssen. Also in Deutschland und Berlin sind viele das so gewöhnt, dass Fahrräder entweder auf dem Gehweg ganz langsam fahren, so dass sie um die Fußgänger rumkurven, man muss sich um die keine Gedanken machen. Oder sie fahren auf der Straße bei den Autos und es genügt eigentlich, auf die Autos zu achten und die Fahrräder kommen halt trotzdem durch, weil sie im Windschatten der Autos sozusagen fahren. Die Autos werden respektiert und die Fahrräder nicht. Die werden praktisch nur respektiert, weil sie neben anderen Fahrzeugen herfahren, welche dann respektiert werden. Das merke ich in Berlin leider oft schmerzlich, wenn Fußgänger auf dem Fahrradweg laufen oder wenn Fußgänger über die Straße gehen, wenn ich herkomme und gar nicht drauf achten, ob ich da bin oder nicht. Und in Amsterdam geht das nicht. Da gibt es total viele Fahrradstraßen oder viele Straßen, die von Autos selten, von Fahrrädern aber total oft befahren werden. Und als deutscher Touri kommst du dann hin und denkst dir so, ja, es fährt hier kein Auto. Aha, Fußgängerzone. Ist aber nicht so. Das ist eine ganz normale Straße, wie alle anderen Straßen auch. Und nur weil keine Autos fahren, ist es deswegen mitnichten eine Fußgängerzone, sondern halt eine Straße. Und da fahren dann Fahrräder und klingeln halt. Und dann, also so meine Schwiegermutter fand das total unverschämt, die unverschämten Fahrradfahrer, wie unverschämt, aber eigentlich ist es unverschämt, auf der Straße zu gehen und die ja den fließenden Verkehr zu behindern, finde ich. Also nur weil der fließende Verkehr aus Fahrrädern besteht, ist es in Amsterdam jetzt nicht ein Grund, den zu behindern so. Und ich würde mir manchmal echt wünschen, dass es in Berlin auch besser so gehen würde, dass Fahrradfahrer mehr respektiert würden. Ich weiß, es ist ein total kontroverses Thema. Und ich habe mich bei meinem ersten Amsterdam-Besuch vor einigen Jahren, da habe ich das auch nicht kapiert. Und da habe ich mich auch über die Fahrradfahrer, fühlte ich mich immer gestört, dass die mich immer anklingeln. Und dieses Mal habe ich das ja verstanden, dass Fahrradfahrer auch oder FahrradfahrerInnen auch VerkehrsteilnehmerInnen sind, die ich so beachten muss, wie alle anderen auch. Und ich muss sagen, bei diesem Amsterdam-Besuch hat mich schon nach wenigen Stunden kein Fahrrad mehr angeklingelt, weil ich das total drauf hatte. Ha, 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 protz, protz. Das war toll. Ich war in Amsterdam auch in einem Strickgeschäft. Ich habe es aber nicht geschafft, in das Penelope Crafts zu gehen, was in der Kerkstraat ist. Da gibt auch Steven West manchmal Strickkurse und so, soll ein super toller, schöner Laden sein, aber da haben wir es einfach nicht mehr hingeschafft. Und deswegen war ich in der Innenstadt in einem Laden, der hieß The Afstab. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber da gibt es auch total viel tolle Garne. Ich habe einfach genug Stash, deswegen habe ich mir da keinen Garn gekauft. Aber ich habe mir eine Flasche Eucalan gekauft. Das ist so ein Eukalyptus-Wollwaschmittel, was man nicht auswaschen muss. Also es kann drin bleiben. Und ich wollte es einfach mal so aus Kult und Fun probieren. Und dann habe ich mir das Twisted Sisters Sock Workbook gekauft. Und da geht es eigentlich um Sockenwolle spinnen und daraus Socken zu stricken. Und obwohl ich ja so eine Person bin, deren handgesponnene Socken ihr nicht so viel Freude bereiten, weil ich halt so Schweißfüß bla 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 habe und die bei mir halt schon vom Tragen filzen, habe ich es mir trotzdem gekauft. Weil es schön ist und ja, weil es, ich habe davon total viel Gutes gehört. Und da ist nicht nur übers Spinnen was drin, sondern auch übers Färben. Und genau, ich will das demnächst mal lesen und dann werde ich da vielleicht das Buch mal auch rezensieren im Podcast. Vielleicht spinne ich und stricke und spinne ich mir doch nochmal Socken oder ich stricke und spinne Socken für eine Person, deren Füße nicht so sind wie meine und die, die dann gut gebrauchen kann. Ja, das war, was ich gerade toll finde, mein Reisebericht so ein klein bisschen. Amsterdam, Häuser, Fahrräder und ein Strickgeschäft. Ja, war toll. Und genau, das war das. Und dann komme ich zum Teechen. Ich habe mal von Jademund ein Probierset von Sontor gekriegt. Das sind so Bio-Tees in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Und ich trinke gerade den Ingwer-Zitronentee. Wobei ich eigentlich Ingwer nicht mag. Aber in dem Tee finde ich das eigentlich ganz lecker. Also es ist ein dezenter und so. So dezent und ausgewogen, würde ich sagen. Aber ich lasse den auch nicht so lang ziehen, weil ich zu lang gezogenen Tee mit Ingwer finde ich immer furchtbar. Das wird dann so scharf und hat so einen Pen. Ja, jetzt habe ich versehentlich auf Stopp gedrückt. Es hat so einen penetranten Geschmack, wollte ich sagen. Ja, das war's dann schon von der heutigen Folge. Ist ein bisschen kürzer als die letzte, was aber auch ganz gut ist. Ist doch voll im Rahmen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu hektisch, weil es ist schon spät und ich wollte auch nicht so lang aufnehmen und ich hoffe, ich bin da nicht so unbequem durch die Folge gehetzt und es war schön für euch zu hören. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut mit dem 14-tägigen Podcasten und ich schaffe es gerade einfach auch eh nicht öfter. Und ich wünsche euch dann zwei wunderschöne Wochen, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen, bis ich das nächste Mal wieder mal aufnehme. Tschüss, bis dahin. Okay, wieder ist eine Folge die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.